Wir haben für den heutigen Sonntag, der ja zu den Passionssonntagen in der Vorbereitung auf die Osterzeit gehört, einen Text, der das nochmal bestärkt. Die Predigt ist heute aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Und Ahab sagte Isidro alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isidro einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du ihnen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und nahm sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weiter und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Für diejenigen unter uns, die nicht so sehr vertraut sind mit den biblischen Texten, eine kurze Zusammenfassung dessen, was vorher passiert ist. Unmittelbar vor dieser Begebenheit war Folgendes passiert. Der Prophet Elia hatte gebetet und auf sein Gebet hin hat es 3,5 Jahre lang nicht mehr geregnet. Klimawandel. Und auf sein Gebet hin hat es wieder angefangen zu regnen. Dieses Beispiel alleine zeigt uns, welche Kraft im echten Gebet ist. Was ist die Voraussetzung?
Gott zu kennen, wie er ist und was er tun kann. Und dass man eins mit ihm ist.
Dass wir wissen, was Gott tun will. Dann kann ich das wissen. Wie kann Gott wollen, dass es über 3 Jahre nicht regnet? Weil er Jahrhunderte vorher durch Mose, durch einen anderen Propheten, gesagt hatte, dass wenn das Volk auf Gott hört, es ihnen gut gehen wird. Und wenn sie sich von ihm wegwenden, wirken bestimmte Katastrophen sie heimsuchen. Und eines davon ist, die Erde wird den Ertrag nicht mehr geben. Wir müssen das ernst nehmen. Die weltweiten Katastrophen, mit denen wir zu tun haben, hat nichts mit Erde zu tun mit den Veränderungen der Industrie oder irgendwelchen Unachtsamkeiten im Umgang mit der Natur. Sondern die Ursache ist in allererster Linie die allgemeine Abwendung von Gott und der Versuch, das alles ohne ihn zu managen. Und mit dieser Haltung öffnet sich der Mensch den verrücktesten Ideen und geht ihnen nach. Und ich meine nicht nur klimatisch, sondern auch im Umgang miteinander, im Umgang mit Armut, im Umgang mit anderen Völkern. Entweder orientieren wir uns an den Worten und Werten Gottes, oder wir kommen zu solchen katastrophalen Entwicklungen, wie wir das im Moment auf der ganzen Welt sehen. Also, diese Wirklichkeit bezieht sich nicht auf das Wetter oder auf solche Natursachen, sondern auch auf den Umgang der Menschen untereinander. Wie wir mit Armen umgehen, wie wir mit Schwachen umgehen, wie wir mit Menschen anderer Sprache oder Kultur umgehen, orientiert sich entweder an Gottes Willen oder es führt zur Katastrophe. Damals hat es diese Katastrophe gegeben, dass es 3,5 Jahre keine Ernte gab und eine große wirtschaftliche Katastrophe als Folge. Und am Ende kam es zum Gericht über diejenigen, die diese falsche Richtung dem Volk nahegebracht. Am Ende dieser drei Jahre kam es zum Gericht über die Menschen, die das Volk in die falsche Richtung geführt haben. 450 falsche Priester wurden durch den Propheten Elia geschlachtet. Das war vorher passiert, vor dem Text, den wir eben gelesen haben. Zu dieser Zeit war für diese negative Entwicklung ein König in Israel verantwortlich. Der hieß Ahab. Seine Frau war Isabel. Diese Frau hat das Böse während der gesamten Regierungszeit ihres Mannes gefördert. Und sie ist durch das, was durch das Gericht nicht etwa schockiert, das Gericht über die falschen Priester, sie ist nicht schockiert, sondern frustriert. Und sie kehrt nicht um von ihrem Bösen, sondern versucht noch Böseres zu tun. Was lernen wir daraus? Es gibt nicht nur böse Männer, sondern auch sehr böse Frauen. So böse, dass dieser Mann Gottes, der gerade noch in der Kraft des Heiligen Geistes die Katastrophe über das Land beendet hat durch sein Gebet und Gericht geübt hatte an diesen falschen Propheten, an diesen falschen Priestern, dass er durch diese Bosheit dieser Königin selber komplett zusammenbricht. Kann man sich schlecht vorstellen, oder? Wodurch ist das ausgelöst, diese Katastrophe bei ihm?
Er war geschafft, der hat nicht gegessen, oder?
Nee, der Auslöser war was?
Vielleicht eine Frau.
Durch das Wort dieser Frau. Sie hat ein Wort, das hat es wirklich in sich. Sollen wir die Götter tun und so hinzufügen. Das bedeutet, sie hat sich selber verflucht, wenn sie nicht ihn genauso schlachtet, wie er vorher diese Heiden ist er geschlossen. Das ist das Zweite, was wir aus dieser Geschichte lernen. Das war vorhin kein Witz, wenn ich sage, das Erste, was wir lernen, ist, es gibt auch so böse Frauen. Das Zweite ist, schwierige Zeiten bringen Flüche hervor. Am zweiten Tag des russischen Einmarsches in der Ukraine ist ein kurzes Video entstanden. Da waren wir noch sehr vorsichtig und haben sich gescheut, auf die Menschen zu schießen. Und das waren die ersten Soldaten, die in, ich weiß nicht genau, entweder Mariupol oder Melitopol einmarschiert sind. Und dann kommt eine ukrainische Frau und verflucht diese jungen russischen Soldaten. Sie hatte eine Handvoll Sonnenblumenkerne und hat sie so vor ihnen auf die Erde geschmissen und hat geflucht und hat gesagt, so werden eure Körper in die Erde fallen und werden zu Müll. Bis zu diesem Moment haben diese Soldaten noch nichts Schlimmes gemacht. Sie waren immer noch der Meinung, das ist ein Manöver. Ich habe durch diese Begebenheit verstanden, warum Gott uns verbietet zu fluchen. Bei uns wird gesagt, segnet die euch verfluchen. Wenn aber jemand ist, der den Fluch liebt, dann verändert das den Menschen, der den Fluch hört. Ich habe verstanden, dass durch diese Art Fluch diese Männer, diese Soldaten, dann dazu gebracht werden, auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen. Sie hatten noch nichts Böses gemacht. Es wird ihnen gesagt, eure Körper werden genauso auf der Erde zertreten werden wie diese Sachen. Dann kommt die Logik, was soll ich dagegen machen? Dann kann ich vorher noch so viel wie möglich mitnehmen. Und diese Konsequenz funktioniert auch bei Männern Gottes. Diese Wirkung an Flüchen, wenn wir ihnen nicht widerstehen, ist ebenfalls bei gläubigen Menschen zu finden. Wir müssen wissen, Isebel hatte nichts gemacht, aber sie hatte etwas gesagt. Und was sie gesagt hat, hat eine Wirkung auf den Propheten. Wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind, dann müssen wir trotzdem wissen, dass böses Reden von bösen Worten auf uns eine Wirkung haben kann. Wie soll man dann sagen? Bei Elia können wir sehen, er ist weggelaufen. Dann haben wir es richtig gesagt, mit Gebet könnte man den Weg gehen. Aber ich sage, es gibt Situationen, da reagiert nicht nur
unter. Und wenn man dem widerspricht, wie auch immer ich sage, widersprechen.
Natürlich wäre das der richtige Weg gewesen. Aber ich sage heute, ich sage uns heute, diese das katastrophale Vollbild. Es gibt Situationen im Leben, da hat man alles, was man gelernt hat, vergessen. Dann könnte man sagen, hier hat der Prophet sein Handwerkszeug irgendwo liegen gelassen. Also er hat die Grundlagen seines Dienstes, normalerweise das Gebet, vergessen. Und diese Katastrophe, woran kann man merken, dass man sein Handwerkszeug dabei ist.
Und sie fürchtete sich.
Ja, das ist der Schlüssel. Er fürchtete sich. Das ist das Dritte, was wir hier aus diesem Text lernen. Man kann merken, dass man auf dem gefährlichen Weg ist, wenn die Furcht uns anfängt zu bestimmen. Ja, also, daran kann man merken, dass wir auf falschem Weg sind. Ich sage wieder ein praktisches Beispiel aus den letzten Tagen aus der Ukraine. Hunderttausende Menschen fliehen. Ich kann das gut verstehen. Aber es gibt auch Hunderte, die in die andere Richtung unterwegs sind und versuchen zu helfen. Und ich meine nicht so eine Verrückten, die als Soldaten oder als Söldner kämpfen wollen, sondern ich meine echte, gläubige Leute, ukrainische Leute, die nach Polen kommen, dort Hilfsgüter einsammeln, Medizin einsammeln und an diese Stellen der Not hinbringen. Diese Menschen sind in einem prophetischen Dienst. Was muss man dann sagen? Der böse Lehrer, wie kann der sich fürchten?
Ich glaube dann, also ich kann doch mal aus meiner Erfahrung sagen, wenn man schon ein bisschen anerkannt ist, wenn man schon viel vorher gegeben hat. Und ich glaube, Elia hatte ja diese 450 da umgebracht. Und sieht man jetzt später, er hatte, dann musste dann essen, erstmal er war fertig. Dann kommt schnell die Angst, kann ich bei mir auch sagen.
Wenn wir, ich sag's nochmal, wenn wir an körperlichen Grenzen sind, dann sind wir offen für Furcht. Diese Furcht war begründet. Er lief um sein Leben. Das war eine echte Flucht, wie die Masse. Wohin läuft er?
Der Sheba. Zum Berg Gottes. Der soll da hin. Also jetzt wieder zurück.
Wisst ihr, wo Beersheba ist?
Nein.
Umgekehrt.
Er ging eine Wüste, eine Tagesreise weit. Eine Wüste ging auch noch.
Ja, Leute. Ja. Er versteckt sich an einen Ort, wo er sowieso sterben würde.
Ja. Er ist depressiv. Und richtig.
Der hat alle, nebenbei, er hat alle Kennzeichen der Depression, 100%. Natürlich, er ist schon vorne weggelaufen. Ja, aber da war er in der Kraft des Geistes. Aber das, ihr Lieben, ich sage das den meinen ukrainischen Freunden. Ihr geht von einem gefährlichen Platz in einen lebensfeindlichen Platz. Hier auch in Europa. Ja, natürlich. Ja, muss man
die
wir versuchen seit mehr als 6 Monaten, verfolgte Menschen aus Afghanistan zu retten. Und in der ganzen Zeit, ich habe solche Klemmen, sie nach Europa zu holen. Weil ich sage, dort ist nur ein Feind, die Taliban. Man muss versuchen, irgendwie dort zu überleben. Hier gibt es 1000 Feinde. Administration, Zwangsmedizin. In der Ukraine konnte man sich aussuchen, ob man geimpft wird. Hier in Deutschland wird man als erstes gezwungen. Und in den letzten Jahren sind Hunderttausende an dieser verfluchten Fake-Medizin gestorben. Ja. Ich denke, das ist vielen nicht bewusst. Der Prophet flieht von einer Gefahr und landet in der nächsten Gefahr. Übrigens, wohin er flieht, ist trotzdem logisch. Beersheba ist die südlichste Stadt. Bis dorthin war der Einfluss der Königin. Bis dahin konnte sie ihre Soldaten oder Polizisten schicken.
Aber es ist auch im gesamtbiblischen Kontext ein wichtiger Ort, weil dort Abraham die Brunnen gebaut hat.
Ja, aber er bleibt ja nicht dort. Er geht von dort eine Tagereise weiter in die Wüste, dass er dort nicht gefunden wird. Tja, wie geht das dabei? Jetzt fängt er an zu beten.
Nee, in der Wüste betet er nicht.
Und sagt, oh Gott, lass mich sterben. Das ist kein ungewöhnliches Gebet. Weil ich war ein Jahr lang in der Klinik am Sterben und ich habe dort Menschen erlebt, die so gebetet haben, lass mich endlich sterben. Es gibt Situationen, die sind so schlimm, dass man dort raus möchte. Jedes Jahr gibt es tausende Menschen, die ihrem Leben selber ein Ende bereiten. Und er legt sich hin. Bisschen Verstand ist noch da. Er legt sich nicht in die Sonne, er legt sich da, wo wenigstens ein bisschen Schatten ist in der Wüste. Ich sage das, das ist das Vierte, was man aus diesem Text lernt. Wenn ihr mit Menschen zu tun habt, die vollkommen der Meinung sind, dann guckt, ob wenigstens noch ein bisschen Verstand funktioniert. Ich meine das auch ganz ernst. Du kannst jemandem nicht helfen, der alles beiseite gestellt hat. Na doch, kann man immer noch. Da lässt man in der Staude drüber wachsen.
Bei dir auch. Auch. Ja.
Aber das kann nur Gott allein. Und dann, was wir allein war als Sechstes, dann schickt Gott einen Engel. Solche Gebete hört er. Nur meistens etwas anders, als wir uns das wünschen. Und der Engel kommt und tritt ihm in den Hintern und sagt, steh endlich auf, du Sack, und mach, wozu du geschickt worden bist, oder? Macht er nicht, sondern? Na.
Erstmal
erholt ihn an. Wenn man in so einer schlimmen Situation ist, dann ist es gut, wenn einmal jemand in den Arm nimmt. Nicht nur mit Worten treibt. Er holt ihn an. Und mit dieser Berührung sagt er, ich stehe auf und los. Aber sagt das Vater kurz, warum bin ich so gerne mit euch beiden zusammen? Ihr wartet, die ich mitgebracht habe. Wir waren gerade aus der schwierigen Situation raus, eingesammelt dort an der Grenze, ganzes Stück gefahren. Ich war todmüde, weil ich schon mehr als 24 Stunden unterwegs war. Dann haben wir am Parkplatz angehalten. Und dann haben sie ihr Essen mit mir geteilt. Ich sage euch das, das war der Dienst eines Engels. Er ist. Und dann?
Später bei dir.
Natürlich, Wasser. Und er legt sich wieder hin. Er war wirklich fertig. In Bayern ging das bei der Fahrt genauso. Ich bin dann eine Stunde gefahren, dann musste ich mich auch wieder hinlegen.
Was ich so schön, so gut bei Gott finde, dass er das einfach nur zulässt. Dass er nicht sagt, hey, ich habe dich auf den Job geschickt, jetzt mach deinen Job. Sondern er sagt auch wenn du mal fertig bist und K.O. bist, ich versorge dich immer noch.
Ich denke nicht, dass man das immer und verallgemeinert. Das ist diese spezielle Situation.
Okay.
Wenn man in dieser Situation ist, handelt er so, das kann sich.
Ich sage, das ist aber nicht immer so.
Aber das ist nicht
diese spezielle Situation. Sonst könnte jeder faule Mensch sagen, ich liege jetzt mal in einem Ginsburg. Es gibt solche Situationen, wo jemand wirklich am Ende ist. Und deswegen achten wir auf die Dinge im Vorfeld. Was mir bei dieser Geschichte immer wieder auffällt, ist, wie Gott und Menschen zusammenarbeiten. Der Engel sagt, steh auf und iss.
Da bleibt er nicht liegen und sagt, ich habe nichts mehr in meinem Beutel.
Sondern er steht auf und als er sich umblickte, sah er. Was ist das, was ich auch seit Jahren verkürzt predige? Sei aktiv. Sei auch in ganz blöden Situationen wenigstens ein bisschen aktiv.
Da gibt es ein russisches Sprichwort. Unter liegendem Stein fließt kein Wasser. Habe ich meinem Sohn letzte Woche gesagt.
Das finde ich gut, dass Gott uns in diese Aktivität zurückholt. Als er gegessen und getrunken hatte, er ist also einmal aufgesprungen, hat dann gegessen und getrunken, hat er sich wieder hingelegt. Dann kommt der Engel ein zweites Mal. Er rührt ihn wieder an. Ich frage mich, ob die zweite Berührung eine andere war als beim ersten Mal. Vielleicht hat er ihn dann hier mal so. Ist interessant, dass wir einmal gucken, wie unterschiedlich Engel mit Menschen umgehen. Wie war das gleich bei Jakob? Den hat er auf die Hüfte geschlagen und von da an war er behindert. Bei Elia zweimal angerührt. Beim zweiten Mal denke ich, war das dann so, die Füße in die Seite. Bei Petrus im Gefängnis, er schlug ihm in die Seite. Der hat den Tritt gekriegt.
Der siebte Mensch, wie Gott kann sie berühren.
Wahrscheinlich.
Halleluja. Dasselbe bisschen
Tiefschlaf. Und beim zweiten Mal gibt ihr denselben Auftrag, aber mit einer Erweiterung. Guck mal, beim ersten Mal heißt es nur, steh auf und iss. Beim zweiten Mal, steh auf und iss. Mit Begründung, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Wirklich, so geht Gott mit Menschen, die es wohl tun. Und auch da ist wieder die Zusammenarbeit gefragt. Und mir zeigt das, dass Elia ein wirklich gehorsamer, gereifter Mann war. Er hört beim ersten Mal, was der Engel sagt, steh auf und iss. Und er braucht auch beim zweiten Mal nur zu sagen, steh auf und iss. Denn du hast einen weiten Weg vor dir und der Prophet funktioniert wieder, wie sich das für einen Propheten gehört. Wie heißt das ganz praktisch? Wenn er hört, er hat einen weiten Weg vor sich, dann ist er dringend auf Vorrat. Du kriegst auf andere Aufträge. Und er stand auf und aß und trank und ging in der Kraft diese Speise 40 Tage für sich nicht weg. Ist euch bewusst, was für eine Strecke das ist? Ihr geht von Samaria nach Beersheba, ganz nach Süden. Und ich zeige das mal von eurer Seite aus. Und dann ganz nach Westen zum Berg Hor, also der Sinai. Die gesamte Sinai, oder die halbe Sinai-Halbinsel, westlich. Ich denke, man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass er 40 Tage und Nächte durchläuft. Er geht in der Kraft dieser Speise, ohne nochmal nachzuessen. Tag und Nacht und durch die Wüste geht man lieber nachts. Das heißt, er wird sich auch tagsüber irgendwo in Schatten gesetzt oder gestellt haben und geht dann, bis er dort ankommt, wo Gottes Geist ihn hinführt.
Dann ist jetzt ruhig doch der Berg, wo das Volk nur den Recht hat.
Hoch auf uns hinein ist dasselbe. Warum, woraus schließe ich, dass er sich in diesen 40 Tagen Nächten vernünftig verhalten hat? aus dem nächsten Vers, den wir mitgelesen haben. Er kommt dort am Abend an und geht in die Höhle. Ganz vernünftiges Verhalten. Also, woraus kann man erkennen, was ich eben gesagt habe? Und dann fängt Gott wieder an, mit ihm zu reden und ihm Aufträge zu geben für die letzten 2 Jahre seines Lebens. Ja, was lernen wir daraus?
Dass dein Verstand immer hellwach sein
sollte. Einer der wichtigen Dinge. Gottes, also Führung durch Gottes Geist und unser nüchterner Verstand ergänzen einander und schließen sich nicht aus. Was noch?
Also ich persönlich nehme den Aspekt der Angst, dass man nicht der Angst, die von Angst leiten lässt. Oder
das Furcht ist kein guter Ratgeber. Ja. Wirklich. Seid immer wachsam. Wenn, wie in den letzten 2 Jahren, so allgemeine Furcht verbreitet wird. Angst vor dem Virus, Angst vor Ansteckung, Angst vor schweren Verlauf und all diese Sachen. Wir sollen nicht den Kopf runter machen und so tun, als ist alles ohne Risiko. Aber prüfen das, ob das wirklich gerechtfertigt ist, was Angst auslöst. Für mich kann ich ganz klar sagen, war das Ende des Gehorsams gegenüber diesen staatlichen Regeln an dem Tag, wo verlangt wird, dass wir Gott nicht mehr preisen. Ja, was noch?
Also für mich persönlich ist schon der Schritt vor der Furcht, spricht mich an, weil ich bin jetzt auch nur auf meiner Situation, man gibt sehr viel.
Ja.
Ja, also da muss man den Schritt mal ein bisschen
vorsichtig sein.
Vorsichtig.
Ja.
Jetzt kann es schwierig werden.
Oder? Ich sage es ganz praktisch in meinem Leben, wie ich diese Zusammenhänge gelernt habe. Als ich noch jünger war.
Du warst auch mal jung?
Habe ich Nächte durchgearbeitet. Eine Nacht kein Problem. Auch die nächste Nacht noch kein Problem. Ein Tag, eine Nacht. Nächster Tag, nächste Nacht. Nächster Tag immer noch kein Problem. Aber in der dritten durchgearbeiteten Nacht in Folge habe ich mit einmal gemerkt, ich kriege Ängste. Ich habe in der Zeit in einer Kellerwohnung gewohnt und musste auf Toilette eine halbe Treppe nach oben. Und wenn ich dann in der dritten Nacht, ich habe das 3-4 Mal, getestet, immer derselbe Effekt gehabt. In der dritten Nacht ohne Schlaf kriege ich Ängste wie in meiner Kindheit. Wollte nicht ins, oder ich dachte, im Dunkeln kommt vielleicht jemand oder so. Dann ich verstehe, okay, das sind meine Grenzen. Und es ist klug, wenn ich dort nicht hinein, über diese weggehe. Ja, heute sind nicht mehr 3 Nächte in Folge möglich.
Dann gefährst du 3 Nächte durch die.
Kennst du das alles schon?
Ich fährst dann noch 3 Nächte durch. Wann habe ich angehalten? Als ich beim Überholen den eingeschlafenen LKW-Fahrer begegnet bin, der die Drive hatte und uns fast gerammt hat, habe ich gedacht, okay, ich hatte das auch schon 3 Mal, also besser, ich fahre jetzt einfach. Okay, was stellen wir noch?
Ich denke, dass auch mit diesem Flüchen, dass dann auch Reaktionen kommen, genauso ihre Macht haben. Aber wie, ich glaube sogar, wir müssen in jeder Situation darin entscheiden, was tue ich. Der König hier, der hat ja gesagt zu seinen Leuten damals, welcher war das? Ich hier, ihr sollt gar nicht reden.
Ja.
Ne? Ja. Die sollten nicht wegrennen, aber die sollten ja gar nicht reden.
Ja.
Das heißt, dem nicht erwidern. Aber andersrum heißt es auch wieder, ich erwidere ihm was. Also je nachdem, wie Gott mich auch in seiner Stärke führt.
Ich fürchte ja, dass der Hintergrund für diesen Einbruch noch ein anderer ist. Was ich als erste Regel gesagt habe, was lernen wir daraus? Es gibt nicht nur böse Männer, sondern auch böse Frauen. Der Prophet hatte nicht damit gerechnet, dass das Problem von dieser Seite auskommt. Er war ein paar Mal schon mit Ahab aneinander geraten und wusste eigentlich, wie Ahab reagiert. Dass, wenn er Druck ausübt, er ihm ein Wort Gottes sagt und er hält wieder still. Und in dem Moment hatte er Druck ausgeübt, Aber Ezebel reagiert ganz anders. Die knickt nicht ein, sondern die legt einen Fluch auf ihn. Und das denke ich, ist eine wichtige Situation. Dass wir damit rechnen müssen, dass Druck von ganz unerwarteter Seite kommen kann, mit dem wir nicht, auf den wir nicht uns vorbereiten können. Das sind gefährliche Dinge. Amen.